HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger. In der HR Info Kultur sind wir bei der digitalen Auferstehung James Deans, dem neuen Album von Nick Cave, Spielplätzen im Museum, dem Krimi des Monats und dem Dogfest Kassel. Fakten sind in unserer Zeit offenbar ein verhandelbares Gut. Alternative Fakten werden von höchster Stelle angeboten, wenn die Realität nicht ausreicht, etwas zu belegen. Im Internet steht, was man glauben möchte und was einem auch passt. Die echten, wahren und seriös recherchierten Fakten gibt's auf dem Dogfest in Kassel, das am nächsten Dienstag beginnt. Stargehabe ist hier zum Glück ein Fremdwort. Filmemacher sind oft anwesend und die Filme, die da vorgestellt werden, sind auch meist in Kürze im Kino oder im Fernsehen. Zu sehen. Dieses Jahr geht's beim Kasseler Dogfest um ein brandaktuelles Thema: Filterblasen, Scheinwelten, in denen sich Menschen häuslich einrichten. Jens Wellhöner weiß mehr.
Die griechische Insel Lesbos. Immer wieder kommen hier Flüchtlinge an Land. Einige schwimmen sogar durch die Meerenge zwischen Lesbos und der Türkei. Ein griechischer Bootsbesitzer hilft den Menschen, rettet sie buchstäblich vor dem Tod durch Ertrinken. Er ist einer von vielen Einheimischen, die sich um die Flüchtlinge kümmern. Doch eines regt ihn auf, wenn Mitglieder von NGOs, von Hilfsorganisationen aus Westeuropa auf die Insel kommen.
NGOs, die kamen von Leid.
Die Menschen auf Lesbos fühlen sich von den NGOs kolonisiert und bevormundet. Das zeigt der Dokumentarfilm At the Margin, zu Deutsch am Rande, so Doc-Film-Festival-Direktor Gerhard Wissner. Er erzählt, dass die Menschen auf Lesbos den NGO-Mitarbeitern vorwerfen,
dass sozusagen Geflüchtete quasi als Trophäen herhalten müssen. Man macht ein Selfie. Man ist sozusagen der gute Mensch, der aus dem Westen kommt und hat etwas Gutes getan und dann verlässt man den Ort auch wieder. Und diese Menschen dort, die leben dort und die sind nicht in der privilegierten Situation, sich sozusagen einen Gut-Mensch-Tourismus leisten zu können.
Zwei Studentinnen der Kasseler Kunsthochschule haben den Film gedreht. 3 Jahre haben sie dafür auf Lesbos recherchiert. At the Margin ist einer der vielen Filme auf dem Dogfest, die mit Vorurteilen aufräumen wollen. Viele Menschen umgeben sich nur noch mit Bekannten, die ihre Vorurteile bestätigen, so Sabine Schmidt vom Organisationsteam des Dogfests.
Ja, definitiv. Also das ist ja auch unser Anliegen, dass man eben durch diese Dokumentarfilme die Chance hat, einfach andere Erfahrungswelten zu erleben und den Blick zu wechseln, ganz neue Erfahrungen zu machen eben. Jetzt aus dem Kinosessel heraus, natürlich privilegiert, aber immerhin ist es eine Chance, andere Meinungen zu sehen und andere Perspektiven und danach vielleicht eben auch zu diskutieren mit anderen Leuten, die den Film gesehen haben, die vielleicht eine andere Meinung dazu entwickelt haben.
Raus aus der Filterblase, andere Meinungen zulassen. Das ist das Motto des diesjährigen Doc-Film-Festivals. Es soll auch Menschen unterschiedlichen Alters zusammenbringen. Gerhard Wissner.
Und danach richtet sich auch ein wenig die Auswahl dieser Filme. Das genannte Beispiel, Der Krieg in mir. Ein Filmemacher knapp vor 40 interessiert sich plötzlich für seinen Großvater, der natürlich schon längst verstorben ist, und geht aber mit seinem eigenen Vater auf Spurensuche in Russland und begegnet den Gräueltaten seines Großvaters vor Ort. Und ich denke, das ist ein wunderbarer Film, zu sagen, der interessiert alle Generationen.
Unter dem Motto Dogfest Generationen laufen Filme, die besonders ältere Menschen ansprechen sollen. Daneben gibt es aber auch die Sparte Junges Dogfest und viele mehr. Wer das Festival in Kassel besucht, hat die Qual der Wahl.
Der Film Der Krieg in mir ist gerade im Beitrag von Jens Wellhöner erwähnt worden und wir schauen uns den Film jetzt genauer an. Es geht um den Filmemacher Sebastian Heinzel, der 1979 in Kassel geboren worden ist. Er fing plötzlich an, vom Zweiten Weltkrieg zu träumen, von Schlachten, Panzern und Uniformen. Allerdings hatte er mit militären Uniformen noch nie was in seinem Leben zu tun. Er fand raus, dass Kriegstraumata über Generationen vererbbar sind. Seine Großväter waren beide im Krieg, doch vom Großvater väterlich wusste er nicht, was er im Krieg gemacht hat. Sebastian Heinzel hat über das Vererben von Kriegstraumata seinen Film Der Krieg in mir gedreht. Er konnte herausfinden, dass der Großvater in Weißrussland gekämpft hat. Erstaunlicherweise ist es so, dass Sebastian Heinzel, lange bevor er das wusste, ein Faible für exakt die Gegend in Weißrussland hat, in der sein Großvater im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Ist das Zufall? Ich habe mit Sebastian Heinzel gesprochen und wollte genau das von ihm wissen.
Es ist so, dass ich schon seit über 15 Jahren eben nach Weißrussland fahre, um dort Filme zu drehen. Ich habe mich dann zwischendurch gefragt, warum eigentlich immer dieses Land? Was zieht mich immer wieder dorthin? Und als ich dann im Archiv herausgefunden habe, dass mein Großvater und ich genau an den gleichen Orten schon waren, teilweise sehr abgelegene Orte in der Provinz von Weißrussland, dann habe ich mich schon gefragt, kann das eigentlich ein Zufall sein? Oder wandle ich schon seit längerem unbewusst auf den Spuren meines Großvaters dort?
Heinzel, Sie waren ja auch in Ihrem Film bei einer Genetikerin, die Ihnen erklärt hat, dass der Horror, den Soldaten im Krieg erlebt haben, an ihre Nachfahren vererbt werden. Wie geht das?
Man erlebt ein Trauma oder eine traumatische Erfahrung und die aktiviert gewisse Bereiche auf der DNA und diese werden weitervererbt. Das kann sich dann über mehrere Generationen fortsetzen, obwohl sie selbst in ihrem Leben diese Erfahrung gar nicht gemacht haben, sondern es waren die Eltern oder Großeltern.
Sie sind ja dann mit Ihrem Vater, der kurz nach dem Krieg geboren worden ist, nach Weißrussland und haben sich auf die Suche nach dem Dorf gemacht, in dem Ihr Großvater im Krieg verletzt worden ist. Warum haben Sie das gemacht?
Mich hat es irgendwie dorthin gezogen, weil über diese Verwundung wusste mein Vater dann auch, weil mein Opa eben erzählt hat, der ist dort mit einem Jeep über eine Mine gefahren und dabei sind ihm beide Trommelfelle geplatzt, hat das aber überlebt. Das heißt, es war irgendwie schon bekannt in der Familie, dass ihm sowas widerfahren ist. Nur er hat sonst eigentlich gar nichts erzählt über seine Erfahrungen in Russland. Und dann sind wir eben gemeinsam dorthin gefahren mit dem Ziel, Menschen zu finden, die das noch erlebt haben, die den Krieg noch als Kinder erlebt haben oder die uns etwas darüber berichten können, was in etwa in dieser Zeit dort geschehen ist. So haben wir dann eben ganz spannende Begegnungen gehabt dort auf den Dörfern und konnten uns dem Ort, wo er verwundet wurde, annähern, haben ihn am Ende aber nicht finden können, weil es ihn nicht mehr gibt.
Bei der Suche nach dem Dorf haben Ihnen die Leute aus der Gegend geholfen, die sehr wirklich extrem freundlich waren, bis auf einen sehr alten Mann, der in der Besatzungszeit in die zweite Schulklasse gegangen ist. Zwei seiner Brüder sind von Wehrmachtssoldaten erschossen worden. Er hat immer wieder hämisch gesagt, die Wehrmacht habe das alles prima gemacht, die Dörfer zerstört, Säuglinge lebendig in Gruben geworfen. Ihr Großvater war höchstwahrscheinlich da mittendrin. Wie reagiert man auf sowas?
Das macht einen natürlich erstmal sprachlos. Mich hat es sehr betroffen gemacht, als der alte Mann plötzlich auch anfing, einer der wenigen Menschen auf unserer Reise, die sozusagen mit einer großen Verbitterung immer noch auf diese Zeit schauen, verständlich durch seine eigene Familiengeschichte, als er eben uns von seinen Erfahrungen erzählt hat. Man kann heute, 70, 80 Jahre später, ja nicht mehr genau rekonstruieren, was damals passiert ist. Also inwieweit mein Großvater direkt an Kriegsverbrechen beteiligt war, ist gar nicht klar und liegt nach den Recherchen, die wir jetzt im Archiv gemacht haben, auch nicht nahe, weil er eben bei einer Einheit der FLAG war, die für die Luftabwehr zuständig war. Aber er war natürlich mittendrin in diesem menschenverachtenden Feldzug. Ja, da hat es mir eigentlich die Sprache verschlagen in dem Moment. Und es gab im gleichen Ort noch einen anderen Mann, den Nikolai, der auch als Kind den Krieg noch erlebt hat. Und der hat uns dann zu sich eingeladen, zu sich nach Hause, hat uns Tee serviert und war sehr herzlich und freundlich zu uns und hat gesagt, heute sind wir Freunde, heute können wir Freunde sein. Wir hatten auch immer wieder diese persönlichen Begegnungen auf dem Weg und das hat sich sozusagen auch aufgewogen am Ende.
Sebastian Heinzel, Autor des Films Der Krieg in mir. Sie wollten den Krieg in Ihnen selbst auf die Spur kommen. Verstärken solche Momente Ihr weitergegebenes Kriegstrauma nicht noch mehr?
Ja, die Frage habe ich mir auch zwischendurch gestellt. Also ist das eigentlich heilsam oder nicht? Ich denke jetzt mit dem zeitlichen Abstand würde ich sagen, dass gut war, dass ich mich nochmal mit diesem Thema konfrontiert habe. Eben weil es auch ein Thema war, über das in unserer Familie eher geschwiegen worden ist. Und ich glaube, alles, was ans Licht kommt, das tut gut. Tut allen gut in der Familie, aber auch, ich denke, in unserer Gesellschaft sind wir ja, ich würde mal sagen, fast jede Familie ist ja irgendwie vom Zweiten Weltkrieg betroffen auf die eine oder andere Weise. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, damit auf eine andere Weise zu beschäftigen, als wir das vielleicht auch bislang getan haben, wo man sozusagen so schnell in den Kategorien von Gut und Böse, Täter und Opfer denkt, sondern eher eine verbindende, mitfühlende Perspektive einzunehmen und zu schauen, wir Menschen hier im Westen und auch die Menschen dort im Osten, wir haben eigentlich auf beiden Seiten sehr viel Leid erlebt. Es geht jetzt darum, und gerade in diesen Zeiten, wo die politischen Spannungen wieder so stark sind, geht es eigentlich darum, eher das Verbindende zu sehen. Ich hoffe, dass der Film auch dazu beitragen kann, da ein anderes Bild zu entwerfen.
Sagt Sebastian Heinzel, sein Film Der Krieg in mir läuft auf dem Dogfest Kassel, das vom 12. bis 17. November stattfindet. Wir bleiben beim Kriegsfilm, der diesmal allerdings alles andere als realistisch sein dürfte. James Dean soll darin die Hauptrolle spielen und wir erinnern uns, der starb 1955 bei einem Autounfall. Computertechnik macht's natürlich möglich, ihn wieder auferstehen zu lassen. Katharina Wilhelm über James Dean und seine digitale Auferstehung.
Nur drei Filme machten James Dean zu einer Legende. Unter anderem, denn sie wissen nicht, was sie tun, aus dem Jahr 1955.
Mom, a boy, a kid was killed tonight.
Hollywood will dem verstorbenen Star offenbar eine posthume Schauspielerkarriere verschaffen. Die Produktionsfirma Magic City Film hat die Rechte an den Bildern und Videos von der Familie von James Dean erworben und möchte diese benutzen, um Dean in einem neuen Film auftreten zu lassen. Per Computertechnik sollen diese Bilderschnipsel zusammengefügt und eine komplette Rolle möglich gemacht werden, will das Branchenmagazin Hollywood Reporter erfahren haben.
The project comes from the recently launched production house Magic City Films, which obtained the rights to use Dean's image from his family to recreate what the filmmakers describe as a quote realistic version of James Dean.
Der Film mit dem Namen Finding Jack soll sich um verlassene Hunde zu Zeiten des Vietnamkrieges drehen. James Deans Computer-Ich soll eine größere Rolle einnehmen. Die Produzenten sagten, sie hätten keinen Darsteller gefunden, der die Rolle besser ausfüllen könnte als James Dean. Ein anderer Schauspieler soll den computeranimierten Dean vertonen. Die Dreharbeiten sollen Mitte November beginnen. Das Ganze klingt allerdings vor allem nach einem gelungenen PR-Streich. Die Reaktionen jedenfalls auf diese Nachricht kamen von prominenten Schauspielern. Die allerdings waren wenig angetan von dieser Idee. Der Schauspieler Chris Evans schreibt zum Beispiel auf Twitter: Das ist respektlos und falsch. Vielleicht können wir uns von einem Computer einen neuen Picasso malen lassen. Oder wir lassen uns ein paar neue John Lennon-Stücke schreiben. Der völlige Mangel an Verständnis ist hier beschämend. Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Robin Williams, Zelda Williams, äußerte sich ebenfalls auf Twitter und zeigte sich geschockt. Sie nannte die Aktion eine Puppenspielerei mit Toten. Zelda Williams ihrerseits hält die Rechte an dem Bild ihres Vaters für 25 Jahre. Bis dato dürfen keine Filme mit alten Bildern oder Videoaufnahmen ihres Vaters veröffentlicht werden. Die Familie von James Dean hat damit offenbar weniger ein Problem. Sie hat die Bilderrechte einer Firma übertragen, die unter anderem auch einen Instagram-Kanal für den mittlerweile seit 64 Jahren toten Schauspieler betreibt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass alte Aufnahmen und Computertechnik eingesetzt werden, um Schauspieler wiederzubeleben. Bekanntestes Beispiel ist wohl der Auftritt der verstorbenen Carrie Fisher im Star-Wars-Film Die letzten Jedi.
Alles nur eine Frage der Zeit. Was machbar ist, wird wohl gemacht werden. Aber es gibt auch immer wieder Momente, da besinnt man sich auf die gute alte Zeit. Beim Musikhören ist das seit ein paar Jahren schon so. Schallplatten werden immer beliebter. Vinyl ist zum Beispiel in den USA so beliebt, dass sich in diesem Jahr zum ersten Mal seit 1986 mehr Schallplatten als CDs verkaufen. Und so kommt's, dass Musiker wie Nick Cave ihre Alben an verschiedenen Daten veröffentlichen. Ghosteen kann man schon seit ein paar Wochen streamen und an diesem Wochenende erscheint das Album von Nick Cave and the Bad Seeds auf Vinyl. Melanie Aschenbrenner stellt die Platte vor.
Wenn ein Album von Nick Cave and the Bad Seeds optisch mit Pastellfarben aufwartet, mit Lämmern, Schwänen und Flamingos, mit friedlichen Löwen und weißen Pferden auf dem Cover, dann denkt man zuerst, das muss Ironie sein. Das ist Cave, der mit dem Kitsch nur spielt. Aber die Süße von Ghosteen ist kein Spiel, kein cleveres Zitat. Für Nick Cave ist sie gerade überlebenswichtig.
The bright horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire.
In seinem Blog, den Red Hand Files, beschreibt er, wie er nach dem Tod seines Kindes die Kunst des Staunens neu erlernen musste. Dieser Nick Cave, der vor 35 Jahren noch die pure Dunkelheit beschwor. Dieser Nick Cave singt nun: Diese Welt ist schön, ich halte sie in meinem Herzen.
This world is beautiful. Held within its stars. I keep it in my heart.
Caves Stimme klang dabei noch nie weicher und noch nie brüchiger. Er lässt sich von seiner Hausband umspielen, den Bad Seeds, die auf Ghosteen weder rocken noch, wie früher, die morbiden Bluesmänner geben dürfen. Stattdessen tupfen sie ihrem Chef Atmosphären hin, mit Synthesizern und Loops, mit Flöte, Geige und Vibraphon.
Come on, everyone, come on, everyone. Spiral of children climbs up to the sun.
Viele dieser für Nick Cave ungewöhnlichen Klangflächen dürften von Warren Ellis stammen, dem Multi-Instrumentalisten, der seit 1993 eine immer wichtigere Rolle in Caves Werk spielt und mittlerweile fast so eine Art musikalischer Direktor für ihn ist. In mehr als einem Dutzend Filmmusikprojekten haben sie gemeinsam einen Sound entwickelt, der hier auf Ghosteen in den Vordergrund treten darf, in weichen, schimmernden Texturen.
And if we rise, my love, oh my darling.
Der 62-jährige Nick Cave, der auf diesem Album die späten Phasen der Trauer durchlebt, hat auf seiner Reise einen Führer, den Ghosteen des Titels. Ein wandernder Geist, wie Cave ihn beschreibt, eine freundliche, wohlmeinende Präsenz, in der man Caves verstorbenen Sohn erkennen kann, aber nicht muss.
There is no order here, nothing can be planned. We are fireflies trapped in a little boy's hand. And everything is as distant as the stars. And I am here and you are where you are.
Laut Cave hat das Album zwei Teile. Der erste mit 8 kürzeren Stücken ist den Kindern gewidmet. Der zweite mit einem Spoken Word und 2 langen Tracks repräsentiert die Eltern. Der letzte Song dann erzählt ein buddhistisches Gleichnis. Und Cave beendet ihn im Falsett. Jeder verliert jemand, singt er, und es dauert lange, bis der Verstand Frieden findet.
It's a long way to find peace of mind, peace of mind.
In geringeren Händen als Nick Caves könnte all das kitschig sein, ein Rührstück. Stattdessen ist Ghosteen ein warmherziges, fantasievolles Album geworden, mehr ambient als Songwriter-Blues und liebevoll dazu. Aber leichte Kost ist es nie.
Melanie Aschenbrenner hat Ghosteen vorgestellt. Das Album von Nick Cave and the Bad Seeds ist jetzt auch auf Vinyl erschienen. Und jetzt gehen wir mit Kindern ins Museum. Das geht oft schief. Lange rumstehen, bloß nichts anfassen, nur gucken. Das macht den meisten Kindern keinen Spaß. Ganz anders ist es bei der neuen Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. The Playground Project, so heißt sie. Und da geht's um Spielplätze. Ausprobieren ist natürlich erwünscht. Christoph Schäffer war für uns da.
Ich stehe jetzt hier vor dem Lotzi-Wurm. Das ist ein aus orangenen, gelben und roten Röhren zusammengesetzter Wurm, in den man hineinkriechen kann. Das versuche ich jetzt mal. Oh, da muss ich mich schon ganz schön weit runterbeugen. Und dann bin ich in so einer Kunststoffröhre, durch die man tatsächlich durchkriechen kann. Der Lotzi-Wurm wurde 1972 von dem Schweizer Künstler Ivan Pestalozzi entworfen und wurde in Serie produziert. Aus Modulen kann der Wurm immer wieder neu zusammengesetzt werden. Das Exemplar im Architekturmuseum ist mehrfach verschlungen und über 20 Meter lang. Ein ideales Spielgerät, meint Kuratorin Gabriela Burkhalter, weil Kinder darin komplett verschwinden können.
Das Verstecken ist eigentlich schon ein Hauptmoment des Spiels. Und das ist auch hier beim Lotzi-Wurm immer toll zu sehen, wie die Eltern die Kontrolle verlieren über ihre Kinder. Also sie stehen dann am Anfang noch so am Rand und dann irgendwann geht das außer Rand und Band und dann sehen sie halt die Kinder nicht mehr und dann ist das Spiel perfekt.
Gabriela Burkhalter forscht seit Jahren über künstlerisch gestaltete Spielplätze. Ihre Ausstellung The Playground Project, ursprünglich für die Kunsthalle Zürich, tourt durch die Lande und will die Debatte über die Gestaltung von Spielplätzen neu beleben. In den 50er bis 70er Jahren war man da schon mal weiter, pädagogisch und ästhetisch, zeigt die Schau. Etwa mit den Skulpturen einer Niki de Saint-Phal, die sich auch zum Klettern und Rutschen eignen, oder mit abstrakten Betonskulpturen, die der Bildhauer Josef Schagerl auch als Kunst im öffentlichen Raum entwarf und die in den Augen der Kinder alles Mögliche sein könnten.
Damals hat man schon Riesenhoffnungen in diese Idee gesetzt, weil vorher waren es halt immer so Tierskulpturen, die ein ganz genaues Bild gaben. Und dort hat man gesagt, das ist eben offen, da kann das Kind draus machen, was es will, und das schränkt nicht ein.
Abstrakt, hochästhetisch, aber auch absolut klettertauglich sind die Seilinstallationen von Konrad Roland, die an dreidimensionale Spinnennetze erinnern. Sie werden bis heute gern auf Spielplätzen eingesetzt, während andere in der Ausstellung gezeigte Ideen sich nicht in der Breite durchsetzen konnten. Zum Teil aus Kostengründen, oft aber auch wegen Sicherheitsbedenken, beklagt Kuratorin Gabriela Burkhalter.
Das ist einfach diese Bewegung, die wir als Gesellschaft machen, ja, dass wir das Risiko ausschalten wollen. Und gut, wir haben jetzt nicht dieses extreme Haftungsrecht wie in den USA, wo die Gemeinden sich total absichern wollen. Ja, ich hoffe nicht, dass wir in diese Richtung gehen, weil das finde ich fatal für den öffentlichen Raum.
Ganz ohne DIN-Normen und Kostendruck dürfen im Begleitprogramm der Ausstellung Kinder und Jugendliche ihre Ideen vom idealen Spielplatz entwerfen, sagt Co-Kurator Jonas Malzahn vom Deutschen Architekturmuseum.
In verschiedenen Workshops mit sehr diversen Materialien, halt von Ton über Pappe, Pappmaché, ist geplant, dass Kinder eigene Ideen zu Spielskulpturen machen, auf denen man theoretisch auch spielen kann.
Und auch die sollen in der Ausstellung gezeigt werden. Anregungen nicht zuletzt für Stadtplaner und Bauherren, die Alternativen zu den immer gleichen Wippen und Wackelenden suchen.
Die Ausstellung The Playground Project – Architektur für Kinder ist bis zum 21. Juni 2020 im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen. Im Büchercheck geht's heute um einen Krimi mit dem zugegebenermaßen öden Titel Morduntersuchungskommission. Aber das Buch ist von Max Annas, einem Autor, der schon mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet worden ist. Der Krimi spielt im Jahr 1983 in der DDR und orientiert sich an einem tatsächlichen Mordfall, der bis heute nicht endgültig aufgeklärt ist. Trotz des öden Titels ist der Krimi absolut zu empfehlen, meint unsere Krimi-Checkerin Karin Trappe.
HR Info. Der Büchercheck.
An der Bahnstrecke in der Nähe von Jena wird eine übel zugerichtete Leiche gefunden. Unfall und Selbstmord können schnell ausgeschlossen werden. Der Mann ist ein Schwarzer aus dem sogenannten sozialistischen Bruderland Mosambik, ein Vertragsarbeiter. Otto Kastorp, Oberstleutnant bei der Morduntersuchungskommission, nimmt mit seinen Kollegen die Arbeit auf. Suche nach der Identität des Toten, Suche nach Freunden und Bekannten, Suche nach Augenzeugen. Eine mühselige Arbeit. Keiner will etwas gesehen haben. Aber allmählich zeigt sich, es gibt Konflikte mit den Vertragsarbeitern. So brüderlich wie staatlich gewünscht, läuft das nicht.
Gibt es da auch mal Ärger, wenn die Afrikaner mit den Frauen tanzen wollen? Otto fragte das fast ohne Betonung, als sei es eigentlich gar nicht so wichtig. Da muss man schon aufpassen, dass die denen nicht zu nahe kommen. Der Harte sah zum Mann hinter der Theke. Ist doch wahr. Und an dem Abend haben die euch verkloppt. Otto blickte zwischen dem Wirt und dem Harten hin und her. Der Wirt schaute erstaunt auf. Der Harte schüttelte den Kopf. Da kennst du uns aber schlecht, sagte er. Wir haben denen eine Lektion verpasst. Die mischen sich da nicht so schnell nochmal ein. Das ist unser Land.
Als sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass Fremdenfeindlichkeit das Motiv sein könnte, werden die Ermittlungen auf Weisung von oben eingestellt. Doch Otto Kastorp hält sich nicht daran und bringt sich damit selbst in Gefahr.
Wie es geschrieben ist.
Nüchtern, schnörkellos, fast dokumentarisch. Otto Kastorp ist ein Durchschnittsbürger mit Frau und Kindern und einer Geliebten, der unablässig raucht und häufig trinkt, aber sonst eigentlich keine größeren Probleme hat. Kastorp glaubt an ehrliche Polizeiarbeit. Er ist überzeugt, dass die Menschen in der DDR ein Anrecht auf Sicherheit haben und er dieses Versprechen einlösen muss. Die Beschreibung der mühsamen Ermittlung und des Alltags der Polizisten ist nicht aufregend. Doch im Verlauf der Handlung entsteht ein ungeheurer Sog bis zum spektakulären Ende.
Wie es gefällt.
Was weiß eine Westdeutsche vom Leben in der DDR? Was weiß der Wessi vom Ossi? Morduntersuchungskommission ist ein historischer Kriminalroman, der mir nahegebracht hat, wie viel Mut es braucht, gegen Anweisungen zu handeln. Ich bin mit wachsender Spannung Otto Kastorp gefolgt, der allmählich versteht, dass Neonazis hinter dem Mord stecken, der aber offiziell nicht ermitteln darf. der herausbekommt, dass Westdeutsche im Osten Rechtsextreme unterstützen, der nicht erträgt, dass ein antifaschistischer Staat das Wegsehen verordnet. Brandaktuell und hochspannend.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Karin Trappe hat Max Annas Morduntersuchungskommission vorgestellt. Der Krimi ist im Rowohlt Verlag erschienen. Und das war's in der HR Info Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich bei uns auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.